Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Wenn wir uns ein bisschen aber umschauen in dieser Welt und in den Nachrichten, da hat man den Eindruck, naja, so ganz passt noch nicht alles, wenn wir uns umschauen. Ich war ganz stolz und ganz happy, als ich dann Mitte April plötzlich eine Zeitung gelesen habe, dass meine Altersgruppe jetzt auch zu den Nadeln gerufen ist, ja, und ich die Ärmel hochkrempeln darf. Aber habe ich mich da gleich registriert, aber naja, also die denken, das wird Weihnachten oder so, anders schauen wir mal. Ja, das scheint noch nicht so ganz zu klappen mit dem Impfen, habe ich den Eindruck. Aber wie ist das denn, wenn dann die meisten geimpft sind? Da schauen wir mal in das Land, wo die meisten Leute geimpft sind momentan. Israel, na, da möchten wir eigentlich auch nicht leben momentan, oder? Da merkt man, ja, es passt noch nicht alles in dieser Welt. Und Corona ist auch wirklich nicht unser einziges Problem. Und diese ganze Geschichte, so Maßnahmen gegen den Klimawandel und dass wir endlich nicht so viel atmen und in die Luft rauspesten, das ist ja auch noch eine Baustelle. Es passt noch nicht alles. Paulus schreibt, wir wissen, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Ja, bei den Geburtswehen, da weiß man ja wenigstens, dass etwas rauskommt, was Hand und Fuß hat. Aber ob das bei den Schwierigkeiten sind, von denen wir in der Tagesschau hören, da sind wir noch im Fragen, ob das, was dabei rauskommt, gut ist. Schön wäre es jetzt, wenn wir sagen könnten, aber bei uns Christen, da ist ja anders. Und wenn irgendeiner in dieser Welt sehen will, wo irgendwo Menschen wirklich friedlich und einander ermutigend beieinander leben, braucht er bloß in die Gemeinde zu gehen. Aber dann können wir auch die andere Erfahrung machen, dass auch da, wo jetzt die Menschen sind, die Jesus nachfolgen, auch manchmal nicht alles so ist, wie es sein sollte, oder? Paulus setzt deswegen fort und sagt, sogar wir seufzen innerlich, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Söhne und Töchter Gottes bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Ja, wenn es dann mal wieder im Rücken zwickt, wenn das Knie weh tut oder der Kopf oder, ich meine, dass die Haare ausfallen, ist ja noch das geringste Problem. Aber es gibt ja so manche Sachen, die uns zeigen, dass wir endlich sind. Aber manchmal sind es ja auch andere Dinge, die uns zu schaffen machen. Auch Christen fallen in ihrem Umgang miteinander nicht immer nur dadurch auf, dass sie so liebevoll miteinander umgehen. Und so überzeugend leben wir auch nicht in allem, leider. Und von daher ist dieses Leiden an dieser Unvollkommenheit etwas, was wir nicht bloß draußen verorten können, sondern auch selber Teil dessen sind. Wir seufzen auch und warten. Und genau da hinein, in diese Spannung, die Paulus hier beschreibt, in Römer 8, da hat er jetzt einige Aussagen, einige wichtige Nachrichten für uns. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Gott hat sich Großes vorgenommen. Mitten hinein in diese Spannung dieser Unvollkommenheit, dass noch nicht alles so ist, wie es sein soll. Und nun finde ich jetzt hier in diesem Abschnitt so drei Bereiche, wo mir so auffällt, dass der Geist Gottes hier Wohnung genommen hat. Das haben wir ja vor 14 Tagen miteinander betrachtet. Ja, Gott ist auf Wohnungssuche, Gott nimmt Wohnung. Und jetzt sagt man, Gott zieht ein und der fängt gleich an umzubauen. Der renoviert, baut den ganzen Laden gleich um. Das erste Gebiet ist die Ermutigung. Da ist jetzt auf dem einen unsere Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung, die uns sagt, naja, eigentlich ist ja gar nichts anders geworden, seit Jesus in mein Leben getreten ist. Ja, ich weiß jetzt, wo es Vergebung gibt, aber ich bin manchmal genauso ungeduldig noch wie sonst. Ich habe genauso Schwierigkeiten. Und manchmal hat es auch damit zu tun, dass wir gar nicht merken, dass irgendwo wir da noch Nachholbedarf haben, dass andere es eher merken. Manchmal sehen andere viel deutlicher, was uns noch fehlt. Unsere entstellte Wahrnehmung hindert uns manchmal dran, zu erkennen, was Gott für uns vorhat. Die Sünde hat die Wahrnehmung irgendwo kaputt gemacht. Und dann braucht es die Einsicht. Die Einsicht darin, dass da noch manches nicht so ist, wie Gott sich das wünscht. Aber die Einsicht allein reicht auch nicht aus. Es braucht auch eine Sehnsucht nach dem, wie es sein soll. Und die Bibel hat dafür einen ganz wichtigen zentralen Begriff, der heißt Hoffnung. Jetzt möchte ich euch als erstes mal bitten, jetzt vergesst einfach mal alle Sprichworte, Redensarten und sonstige Sprüche, die euch so geläufig sind zum Thema Hoffnung. Hoffen und harren und so und narren und all so ein Zeug. Vergesst das mal, weil das uns in aller Regel in die Irre führt. Weil das Wort Hoffnung meistens so gebraucht wird, wie es in der Bibel nie gebraucht wird. Als nur so eine vage Hoffnung, so ein Hirngespinst, irgendeiner, was sich was einbildet, ja. Er hofft, er könnte auf dem Sofa sitzen und Millionär werden und all so ein Zeug. Das ist nicht das, was die Bibel mit Hoffnung meint. Hoffnung hat in der Bibel eine klare Begründung. Wenn Jesus Christus den Tod besiegt hat, die Sünde überwunden hat, dann gibt es nichts mehr, was ihn aufhalten kann. Darauf gründet sich unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung gründet sich nicht darauf, dass plötzlich irgendwo ein Wunder passiert und alles anders ist, sondern begründet sich darauf, dass Gott gesagt hat, ich mache alles neu. Ich fange bei euch an, ich erneuere euch und ich habe in euch etwas angefangen, was ich vollenden werde. Hoffnung hat damit zu tun, dass wir heute schon fest wissen, was gilt, wenn Jesus wiederkommt, worauf es ankommt und wie diese Welt sein wird. Manches können wir uns noch nicht vorstellen, aber wir wissen genug, um uns darauf zu freuen und zu wissen, dass das gut ist. Nun ist es mit Hoffnung so eine Geschichte, dass eine Hoffnung, von der ich lebe, dass die ja in der Regel heute schon mein Leben bestimmt. Nehmen wir das einfachste Beispiel. Da ist ein Ehepaar, die haben geheiratet, die erwarten ein Kind. Man sagt, sie sind guter Hoffnung. Ja? Und was machen sie dann? Sagen, fahren wir erstmal Urlaub und so. Und hoch, plötzlich ist es da. Nee, Die fangen an, das Kinderzimmer einzurichten, die fangen an, irgendwo Kinderbett aufzubauen, die fangen an, Strampelhosen und Windeln und sonst irgendwas zu sammeln und zu überlegen, wo machen wir was. Diese Hoffnung auf die Zukunft bestimmt heute ihren Alltag. Weil sie wissen, ha, in 3 Monaten werden wir nicht mehr zu zweit sein, deswegen müssen wir heute schon einiges ändern. Genau das ist Hoffnung. Das ist das biblische Bild, auch wenn das noch nicht offensichtlich ist. Und auch wenn sie das Kind noch nie gesehen haben, was man im Ultraschall sieht, ist er eher, das könnte auch, wer weiß was sein. Aber ich hoffe auf etwas, ich rechne mit etwas, ich richte mein Leben aus auf etwas, was ich noch nie gesehen habe. Und wenn es dann da ist, dann ist es das schönste Baby der Welt. Alle Eltern sind das überzeugt davon. So ist das mit Hoffnung, auch wenn es noch nicht offensichtlich ist. Und nun sagt Paulus, jetzt müssen wir aber auch denken, was Hoffen heißt. Hoffen heißt ja, ich hab's noch nicht vor mir. Wenn das Kind da jetzt in den Armen liegt und einen ersten Schrei tut, dann sage ich nicht mehr, ja, ich hoffe, dass wir irgendwann Kinder haben, sondern sage ich, ha, jetzt sind sie da, jetzt muss ich nicht mehr hoffen darauf, dass das Kind irgendwann kommt, sondern jetzt ist es da. Und dann sagt er, das ist das Wesen der Hoffnung. Gerade heute schon von etwas zu leben, was ich noch nicht sehe, aber von dem ich ganz sicher weiß, dass es kommt. Gottes Geist ermutigt, indem er uns vor Augen stellt und sagt, Leute, ihr seid nicht bloß hier für diese paar Corona-Monate auf dieser Welt. Ihr seid nicht bloß hier auf dieser Welt, um es euch hier schön gemütlich einzurichten und irgend euch einen schönen Grabstein leisten zu können. Sondern ihr seid dafür etwas, ist etwas ganz anderes bestimmt. Ihr seid dazu bestimmt, ewig mit Gott zu leben. Und das soll heute schon euer Leben ausmachen. Gott wird dafür sorgen und nicht wir. Und er wird nicht eher ruhen, als dass das eintritt. Das ist das Wirken, was der Heilige Geist in uns tut. Er richtet uns aus auf die Zukunft, die wir jetzt noch nicht sehen, aber von der wir jetzt schon leben dürfen. Ein zweites Gebiet, das der Geist Gottes übersetzt. Er übernimmt sozusagen die Vermittlung, die Kommunikation. Natürlich hat Jesus durch seinen stellvertretenden Tod ja die Brücke geschlagen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir jetzt plötzlich mit Gott so reden, als hätten wir noch nie mit jemand anders gesprochen. Paulus sagt, wir haben einfach schon mal schlicht und einfach das Problem, dass wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen. Wie spreche ich Gott an? Ja, wir sagen du. Wir sagen Vater. Ich meine jetzt nicht, dass manche immer noch drüber streiten, bete ich jetzt zum Vater oder bete ich zu Jesus? Oder das meint er nicht, sondern ich glaube, es fängt schon viel früher an. Er sagt, wir wissen noch gar nicht mal, was wir beten sollen. Wir wissen oft noch nicht mal, da geht es noch gar nicht um die Form, da wissen wir noch gar nicht, was eigentlich gut ist. Worum sollen wir denn beten? Denn das Gebet ist ja eigentlich eine Zwiesprache mit Gott. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, und wenn wir wissen, was, dann wissen wir noch nicht, wie. Und jetzt sagt Paulus, da gibt es eine ganz geniale Lösung dafür. Nämlich, Gott hat Wohnung genommen in euch durch den Heiligen Geist. Kann es einen besseren geben als einer, für den die Sprache Gottes Muttersprache ist und der in uns wohnt und jeden Winkel kennt und der genau weiß, was wir eigentlich wollen? Und manchmal auch, was wir eigentlich brauchen, was wir noch gar nicht wissen, dass wir es brauchen. Genau das, sagt Paulus, genau das passiert, wenn wir beten. Der Heilige Geist leitet uns, wie wir richtig beten. Manchmal korrigiert er unsere Wünsche. Ich weiß noch, ich habe eine ganze Weile habe ich dann gebetet, Herr, schenk mir doch endlich Kraft, dass ich die Sünde auch mal Nein sagen kann. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass Gott geantwortet hat, gesagt, ey, du betest falsch. Die Kraft ist schon lange da, nur du benutzt sie nicht. Du bist wie einer, der die Bohrmaschine aus dem Baumarkt holt und dann irgendwo immer mit voller Karacho mit der Bohrmaschine gegen die Wand rennt und bis ihm dann einer gesagt hat, man kann auch den Stecker einstecken, dann dreht sich das Ding von selber. Ja? Also so ungefähr sind wir manchmal, dass wir beten um Dinge, wo Jesus sagt, habe ich doch schon lang. Typische Gebete sind dann, Herr, lass mich, ja. Herr, lass mich dir gehorsam sein. Und er sagt, habe ich es dir jemals verboten? Ich erinnere mich immer noch an eine Frau, die immer gebetet hat, Herr, geh du durch unsere Stadt von Haus zu Haus und lade du die Menschen ein. Denke ich, hat er nicht gerade es uns aufgetragen? Jetzt komme ich und sage, hey, mach's doch selber. Er hat gesagt, dass er unsere Worte gebraucht dann. Aber er hat dann nicht gesagt, setzt euch hin und wartet, dass die Leute vom Heiligen Geist hergeführt werden. Ja, also manchmal korrigiert Gott unser Beten. Und wenn wir dann wissen, um was wir beten sollen, dann haben wir das Problem, ja, ist das denn zu vermessen? Ist das zu ängstlich? Darf ich das? Und dann sagt Paulus, ja, der Heilige Geist übersetzt das schon so. Der übersetzt es schon so, dass es vom Thron Gottes genauso ankommt, wie es sein soll. Musst dir keine Gedanken machen. Du kannst wirklich so reden, wie es dir ums Herz ist. Du musst nicht irgendwo einen langwierigen Kurs machen, wie bete ich richtig. Du musst nicht irgendwo ein Formular mit 17 Seiten und 3 Durchschlägen ausfüllen und von 3 Unterstellen genehmigen lassen, Gemeindeleitung und Pastor und sonst was, die müssen alle ihr Okay drunter geben. Nein, du darfst so zu Gott kommen. Dann lernst du, seinem Willen entsprechend zu beten. Und so wird dein Gebet immer mehr zu einem Einstimmen auf den Willen, auf die Weisheit, auf die Wahrheit Gottes, auf seine Barmherzigkeit, auf seine Reinheit. Gottes Geist übersetzt. Und jetzt, das ehrgeizigste Projekt hat sich Gott ja auch noch vorbehalten. Es ist schon allerhand, was Gott sich vorgenommen hat. Er sagt, ich möchte euch so umgestalten, dass ihr zu Jesus passt. Was wissen wir über Jesus? Er konnte sich hinstellen, kann sagen, kann einer von euch mir irgendeine Sünde nachweisen? Seine schlimmsten Gegner konnten nichts Negatives über ihn sagen, außer sie haben es selber erfunden. In Wahrheit, in Barmherzigkeit, in Liebe. Und Gott sagt, genau so möchte ich euch haben. Ja, eine der leichtesten Übungen, oder? Boah, ich denke, lieber Gott, was hast du dir vorgenommen? Ist das nicht ein bisschen ehrgeizig, dein Projekt? Mach's doch so, wie wir jetzt da wieder in Abiturprüfungen überlegt haben. Ne? Die armen Schüler, die hatten jetzt keine Gelegenheit zu lernen. Also überlegen wir dann, ob wir einfach die Fragen einfacher machen. Ne? Wir senken einfach die Ansprüche. Und ja, manche Christen gehen den Weg und sagen, na ja, Gott wird dann, so hat Goethe ja argumentiert, Gott wird dir nicht sagen, warst du perfekt, sondern hat es versucht. Ne? Naja, gut, der Versuch ist auch schon was wert. Naja, Gott sagt aber nicht, ich senke einfach die Ansprüche und finde mich mit der Hälfte ab. Er sagt, nee, billiger machen wir es nicht. Ein hohes Ziel. Gott hat uns, die wir Jesus gehören, im Voraus dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes neu gestaltet zu werden. Und das ist nicht ein äußeres Bodybuilding, jetzt also da ins Fitnesscenter gehen und irgendwo Muskel aufbauen, sondern von Wesen her. Gott will uns so verändern, dass wir zu Jesus passen. Wie will er das hinkriegen? Nun, wir haben es schon mal zitiert, es steht auch in diesem Kapitel weiter vorne, dass er sagt, der Geist, der Jesus, der Heilige Geist, der Jesus aus dem Grab geholt hat, der wohnt jetzt in euch. Kann man sich was Hoffnungsloseres vorstellen als einen, der grausam zu Tode gequält ist, der gekreuzigt wurde, gestorben ist und wo man so mit letzter Mühe ihn dann irgendwo in ein Grab gelegt hat, dass der aufersteht, topfit ist, durch Wände geht, den Stein wegrollt und seinen Jüngern sagt, hallo, ich bin auferstanden, ich habe den Tod besiegt. Da gehört einiges an Kraft dazu. Ne? Hätte sich keiner vorstellen können. Und Gott hat es gemacht. So, und jetzt lesen wir hier, genau diese Kraft ist bei euch da. Sie ist in eurem Leben da. Sie ist erfahrbar. Ihr könnt drauf bauen. Ihr könnt damit rechnen, dass diese Kraft in euch auch Dinge verändert. Und wie macht er das? Auch das steht ja hier in diesem bekannten Vers 28. Denen, die Gott lieben, wirkt alles zum Guten mit. Das heißt also, die Sachen, die uns manchmal gar nicht gefallen, so Herausforderungen und Probleme, wenn wir an unsere Grenzen kommen und wenn wir ungeduldig werden und ob es schwierige Menschen sind, mit denen wir gar nicht klarkommen und die wir am liebsten, ja, Mond ist ja inzwischen Klacks, auf den Mars schießen würden. Also, wie ist das? Und da sagt Gottes Geist, ja, ich habe die Kraft und die Liebe, die du brauchst, um diesen Menschen in meiner Liebe zu begegnen. Wenn wir erschrecken über das eigene Versagen, wie ist es dem Simon in die Knochen gefahren, als er gemerkt hat, ich habe jetzt Jesus dreimal verleugnet, genau was er mir gesagt hat und wo ich gesagt habe, niemals werde ich das tun. Und dieses Erschrecken über das eigene Versagen, das hat ihn so reingerissen, dass er barmherziger wurde mit anderen. Nicht mehr so dick aufgetragen, nicht mehr gesagt, oh, wenn alle so wären wie ich. Ja, sagt Paulus, genau diese Dinge, diese Erfahrungen tragen mit dazu bei, dass alles uns zum Besten dient, weil wir in dem merken, dass Gott für uns sorgt. Manchmal, indem er äußere Umstände verändert, ja, passiert auch, dass er Dinge, mit denen wir gar nicht klarkommen, verändert. Dass plötzlich der Nachbar, mit dem er überhaupt nicht klarkam, dann auszieht oder so, gibt's auch. Aber manchmal tut das auch, indem er uns verändert. Ja, das ist das, was der Geist Gottes tut. Der, der Jesus aus dem Grab geholt hat. Der, der Jesus neu das Leben geschenkt hat. Gottes Geist verwandelt. Gott hat sich ein ehrgeiziges Ziel vorgenommen für uns. Er ermutigt uns, indem er uns zeigt, da, schau, da ist das Ziel, da geht's hin. Und das habe ich mit euch vor. Und vorher gebe ich nicht auf. Und wenn ihr dazwischen nicht wisst, wie es weitergeht, wenn ihr orientierungslos seid, keine Bange, bleibt mit mir im Gespräch. Ich sortiere das dann so und zeige dir, wo es hingeht. Und du wirst meine Kraft erleben. Du wirst erfahren, dass ich in dir Dinge zustande bringe, dass ich dir Geduld schenken kann, die du gar nicht gedacht hast. Dass du Liebe zu Menschen plötzlich haben kannst, für die du gar nicht gedacht hast, dass es das gibt. Ich will es vollenden. Nicht wir werden immer besser, sondern er wird besser in uns. Er verwandelt uns. Gottes Geist zieht ein. Gott sucht Wohnungen, so haben wir es gesehen, und er fängt an, umzubauen. Und er hat auch schon einen Plan, wie es ausgehen wird. Er hat die Mittel, den Plan und die Motivation dafür. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.